Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Ich glaube, es sind nicht so viele Menschen mit einer Teflonschicht ausgestattet innen, wo das dann einfach egal ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht schon mehr oder weniger mit allen nach Hause. Und ich habe immer große Angst davor, dass dann wirklich mal irgendwann was passiert. Das ist ja immer mal wieder regelmäßig der Fall, dass Menschen auch in der Öffentlichkeit nicht damit klarkommen.
Und Dr. Burak Yildirim.
Die sozialen Netzwerke, die leben ja auch davon, dass sie polarisieren. Jede Medienlandschaft lebt davon. Aber es gibt nun mal gewisse Dinge, wo wir, und da bin ich schon ein bisschen Romantiker und setze da auf die innere Hygiene, dass einfach die sozialen Plattformen dann ein guter Ort sein wollen.
Heute, mein lieber Burak, ist es so, dass es mit Sicherheit eines der Themen ist, die dir am meisten auf der Seele brennen. Und das ist, glaube ich, ein Volltreffer für dich. Da kannst du alles abräumen. Denn es geht ein bisschen auch um soziale Netzwerke. Es geht aber auch um Robin Gosens. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Vom Namen auf jeden Fall. Ob du ihn näher kennst, werden wir gleich erfahren. Aber mehr Menschlichkeit, soziale Netzwerke sind kein rechtsfreier Raum, heißt diese Folge. Und das hat seine Gründe, weil er während einer Pressekonferenz im DFB doch ein paar Sachen gesagt hat, die zum Nachdenken anregen können und die ein wenig auch, naja, heute die Vorlage sind für diese Folge. Willkommen zurück im Podcast und die Frage, wie geht's dir?
Mir geht's prima. Herzlichen Dank der Nachfrage. Ich hoffe dir auch. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gequatscht.
Ja.
Deshalb freue ich mich, dass es dir gut geht, wenn ich das jetzt schon verraten darf.
Ja, das stimmt. Genau. Wie geht's mir eigentlich?
Ja. Genau. Mike Gleis geht's gut, Leute. Ihr könnt euch wieder entspannen. Geht's gut. Nee, vielen Dank. Robin Gosens, ja, genau, kenne ich richtig aus dem Fußballmilieu. Aber persönlich haben wir uns tatsächlich nicht kennengelernt. Und aber ich habe natürlich deinen Ball, den du zugespielt hast, gut verarbeiten können bezüglich dieses Themas. Und ich glaube, es war ja auch ein ganz eindringlicher Appell, würde ich fast sagen. Ne? Es war natürlich klar ein bisschen auf ihn bezogen, es war persönlich, aber es war auch irgendwo ein Appell und hat uns die Steilvorlage und auch dank dir für die heutige Folge geliefert.
Bin sehr gespannt, wenn wir da gleich eintauchen, was du dazu denkst. Und bin auch mal gespannt, da hast du mit Sicherheit ein paar Insights aus dem Fußballgeschäft und womit sich da die ein oder andere Parallelwelt beschäftigt oder womit auch vielleicht sich Fußballspieler beschäftigen müssen, zwangsläufig, weil sie ja fast alle mehr oder weniger in den sozialen Netzwerken aktiv sind. Und Robin Gosens, das sei mal vorab so ein bisschen rübergeschickt, wusste ich nicht, dass der Psychologie studiert hat und dass er, gerade was das Thema Mental Health angeht, schon auch jemand ist, der da sehr drauf achtet und da auch eine klare Meinung zu hat und auch ja den Finger in die Wunde legt, zumindest auch öffentlich jetzt mal in dieser Pressekonferenz. Aber wie gesagt, genug des Spoilers, da kommen wir gleich hin zurück. Aber erstmal interessiert mich natürlich, wie der Mental Health Moment der Woche war.
Es gab einige Themen die Woche, also meiner Meinung nach echt gespickt von Dingen, die irrelevant erscheinen und sich dann doch gut entwickeln, bis hin zu so allgemeinen Themen, die vielleicht nicht so für viele im Fokus stehen. Aber ich möchte mal so zwei, drei Punkte anschneiden. Vielleicht hast du auch eine Meinung dazu. Also grundsätzlich fand ich es irgendwie bemerkenswert, die Schlangen von Menschen zu sehen, die auf eine Dubai-Schokolade gewartet haben. Was mir auch ein bisschen gezeigt hat, also das meine ich gar nicht falsch, also überhaupt, also ich meine es so, wie ich sage, uns geht's gut. Also war ein Zeichen dafür, dass es uns gut geht, dass wir für, ich glaube, 1000 limitierte Tafeln Schokolade, die sogar eine Nummer hatten, was natürlich irrelevant ist, nachdem du das Ding verputzt hast, hängst du dir ja nicht die Schachtel mit der Nummer 007 oder 0007 irgendwo hin. Und aber ich habe die tatsächlich mal probiert, jetzt vor kurzem erst im Urlaub in der Türkei. Und fand die ehrlich gesagt köstlich, aber ich bin natürlich auch Naschkatze durch und durch. Mhm. Und war dann sehr erfreut, als einfach mal meine Tochter gesagt hat, ach, weißt du was, was sollen wir uns da anstellen? Ich mach die einfach selber. Und dann hat die 4 250 Gramm wirklich, wie sagt man, Pflastersteine gemacht, selber gemacht, handgemacht. Vorher diesen Kadaif Teig, der ja jetzt in aller Munde ist, ne, dieses schöne knusprige Zeug, was da drin ist, so ein bisschen angebraten, angekokelt in der Pfanne und so weiter. Dann hat die, wie gesagt, 4 Tafeln gemacht, eine meiner Mutter geschenkt zum Geburtstag und 3, Gott sei Dank, sind bei uns geblieben. Und schon waren wir beim nächsten Mental Health Moment der Woche, Geburtstag meiner Mama, wobei man sagen muss, wir haben einige Geburtstage jetzt in den im letzten, wie sagt man so schön, im letzten Quartal des Jahres, Tochter, meine Frau, die Mental Health Momente konnte ich gar nicht einbauen, weil wir in der Zeit nicht aufgezeichnet haben und schon in Vorleistung gegangen waren. Aber es ist natürlich schön, Geburtstage finde ich immer wunderbar, weil einfach die lieben Leute zusammenkommen und ich sehe das auch gar nicht so negativ mit, oh, da ist schon wieder jemand ein Jahr älter geworden, also man selber ja dann auch häufig, wenn man den Geburtstag mitfeiern darf. Sondern ich genieße den Moment, ich genieße die Atmosphäre und auch die Erinnerungen, die man einfach dann sofort aufploppen hat. Und deshalb finde ich Geburtstage einfach toll. Und meine Schwägerinnen hatten auch Geburtstag zwischenzeitlich. Mein Bruder kommt demnächst. Also Geburtstage ohne Ende. Und dann hatte ich aber, und vielleicht dir als alten Weltmeister im Weltergewicht, vielleicht ist es dir auch so ein bisschen ergangen, so ein bisschen nostalgisch, sportlich, Mike Tyson noch mal im Ring zu sehen. Und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Für mich war das war sofort wie Flashback. Also ich habe mich gesehen, kurze Haare, kaum Haare an den Beinen und im Gesicht, wie ich nachts für diesen Mann aufgestanden bin, was sich ja auch häufig gar nicht gelohnt hat. Aus sportlicher Sicht, weil der hat ja dann die meisten einfach innerhalb der ersten 1 oder 2 Runden hat der ja gekillt oder zumindest sehr, sehr schnell auf die Bretter befördert. Und ich wusste ja, und ich hoffe, dass es vielen so ergangen im Vorfeld, man wusste ja, dass das ein Showkampf ist. Und dann erwartet man ja auch Show. Also wir brauchen nicht darüber sprechen. Natürlich gab es Absprachen. Natürlich, ne, wie wird so ein Kampf geführt? 8 Runden, idealerweise auch für die Abonnenten von Netflix, bla bla bla. Wäre es auch schön, wenn 8 Runden durchgekämpft werden. Nach den ersten 2 Runden hatte ich das Gefühl, der alte Mann haut den um. Also der war ja gefühlt etwas wild. Und ich habe einfach gedacht, hey, du musst dich schon ans Protokoll halten. Du kannst den nicht nach 1 oder 2 Runden umpumpen wie früher. Und auf einmal drehte sich das auch. Ab der 3. Runde war der ältere Herr dann auch tatsächlich irgendwie müde. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass der 25-Jährige Paul ihn dann irgendwann umpumpt. Und am Ende war es halt so, wie sie alle gewünscht haben. 8 Runden, keiner K.O. Und dann nach Punkten musste ja einer gewinnen. Und das führt mich ein bisschen natürlich zu dem heutigen Thema, weil hinterher haben sich natürlich viele Kanäle, viele soziale Medienkanäle dann gar nicht um das Sportliche gekümmert. Ja, sondern es ging darum, wie viel Kohle haben die verdient. Mike Tyson hat ja eigentlich eher vor allen Dingen deutsche Kommentare, muss man sagen. Die amerikanischen Kommentare waren schon anders. Also die feiern ja ihre Helden, zumindest ihre sportlichen Helden. Und dass er halt Geld bekommen hat und nur Geld sein Antrieb war und er hätte sein Denkmal beschädigt und so weiter und so fort. Ich saß da und habe mir mit meinen 46 Jahren gedacht, der Typ ist Ende 50, also fast 60 Jahre alt, dass der es geschafft hat, sich nochmal in eine Fitness zu bringen, um gegen einen 25-Jährigen in den Ring zu steigen. Also bei aller Liebe, aber mich hätte der wahrscheinlich schon nach 20 Sekunden umgepumpt. Ich wäre wahrscheinlich umgefallen vor Angst. Aber dass der Kerl wirklich diese Disziplin aufgebracht hat, sich so fit zu machen, und das ist ein bisschen untergegangen. Ich sag mal, mit Verlaub, scheiß doch mal auf die Kohle. Natürlich geht's um Kohle. Es geht immer um Kohle, wenn es um solche Events geht. Also ich meine, eine Beyoncé Knowles, die tritt am ersten Weihnachtsfeiertag in Amerika, in Texas, bei einem NFL-Spiel in der Halbzeit an. Ja, also ich habe immer gedacht, der Super Bowl, okay, Halbzeitshow beim Super Bowl, das ist okay. Aber am ersten Feiertag, ja, die macht das doch auch nicht für die Ehre. Ja, und die hat auch 10 Millionen Dollar kassiert, damit sie bei den Demokraten am Parteitag auftritt. Klar, ne? Also geht alles unter. Ich meine, warum zahlt eine Partei 10 Millionen Dollar? Eminem hat 1,8 Millionen Dollar wohl bekommen, dass der da Barack Obama das Rappen beigebracht hat. Andere Themen. Es geht immer um Kohle. Aber nochmal, allein sich wirklich körperlich so fit zu machen, das fand ich unheimlich beeindruckend. Unheimlich, also fast schon inspirierend. Habe ich mir immer mit 46, musst du doch auch nochmal bereit sein, dich in den Wolverine zu verwandeln. Ja,
voll.
Ja klar, ne, oh ja, den Bart habe ich schon.
Ja,
den Bart habe ich schon und stimmlich bin ich auch ganz gut dabei. Aber körperlich noch nicht. Da muss ich hin. Und aber das, ich fand's super. Also wie gesagt, diese Zeitreise zurück in meine Jugend und dieses morgens oder nachts deutscher Zeit aufstehen und dann jetzt nach so langer Zeit diesen außergewöhnlichen Boxer, und das muss man ja schon sagen, das war er nun mal, nochmal zu sehen und auch in diesem körperlichen Zustand, das war schön, das war irgendwie beeindruckend.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch mit 47 wahrscheinlich dir nochmal das Ohr abbeißen lassen kannst, ganz locker. Das, ja. das solltest du auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Das macht auch wirklich, man kriegt plötzlich sowas Roughes und sowas wirklich sehr, sehr Nostalgisches auch. Also es ist schon, nein, Spaß beiseite. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch nachts aufgestanden, genauso wie du. Ich bin für Henry Maske aufgestanden, ich bin für Mike Tyson aufgestanden, ich bin für Evander Holyfield aufgestanden. Es war die Alisierung quasi in den 90ern und das hat gut getan. Also das war einfach auch wieder, es ist nicht so gewesen, dass die ganze Familie vom Fernseher saß, aber es hatte sowas Kuscheliges, sowas Nostalgisches, sowas, man steht auf, um Fernsehen zu gucken. Das ist, ich meine, jetzt, ne, wir beiden Opas reden vom Krieg. Es ist aber genau so gewesen.
So ist es.
Und ja, aber es ist schön. Also ich mag sowas. Ich mag auch, ich bin auch so gerne für, ich bin auch für Folklore zu haben. Durchaus.
Das ist schön, wunderbar.
Ja.
Wie war denn deine Woche?
Meine Woche. Ja, gut, wir haben ja länger nicht gesprochen. Also de facto ist mein Mental Health Moment nicht dieser Woche, sondern der davor war Olaf Scholz. Es war wirklich mein Mental Health Moment der Woche.
Bitte anschnallen.
Bitte anschnallen. Bitte.
davor die Woche war es ja auch mal Christian Lindner. Also jetzt holst du mal richtig den Knüppel aus dem Sack.
Ja.
Aber ich bin
muss ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, über das Ganze, was da so passiert ist. Und weißt du, was mich wirklich gefreut hat und was mich wirklich, wirklich nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass jemand seinen ganzen Hate, und da sind wir beim Thema ja auch gleich heute, seinen ganzen Hate nicht anonym mehr gemacht hat, rausgelassen hat, nicht mehr hinterm Berg gehalten hat, nicht mehr irgendwo einen Katalysator gefunden hat, sondern die volle Breitseite abgeliefert hat. Scheißegal, was dann passiert. Ich meine, der Mann ist nicht dumm. Der wird definitiv gewusst haben, was danach kommt. Aber wenn du jemanden öffentlich so an den Pranger stellst, wenn du jemanden so kaputt redest, wenn du von Misstrauen sprichst und wenn du das Wort Verantwortung derart strapazierst, also jeder Politiker, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist und euch da draußen, seit dieser legendären seit dem legendären Crash der Ampel ist das most hated word ever Verantwortung. Was da alles ans Tageslicht gekommen ist, in dieser einen Rede, die vom Teleprompter sehr stumpf abgelesen war, also drei verschiedene Reden vorbereitet und er hat wahrscheinlich insgeheim gehofft, hoffentlich ist es Nummer drei, weil dann kann ich mal komplett alles ablassen, was mir wirklich jetzt seit 3 Jahren auf der Seele brennt und ich kann es endlich rauslassen. Es muss für ihn wahnsinnig erholsam gewesen sein. Und man konnte es sehen, man konnte es fühlen, auch die Tage danach, bis heute. Jetzt sitzt er in Brasilien, die arme Sau, und die SPD zerlegt ihn hinterm Rücken quasi. Die haben alle schön gewartet, bis der Alte schön beim G20 ist und schön nach Brasilien fliegt und was von Schwellenländern erzählt und wie wichtig die Wirtschaft ist. Und im Willy-Brandt-Haus, du, da zünden sie so einen Böller nach dem nächsten, weißt du, so Tischfeuerwerk. Pum, pum.
Das ist wie bei Karneval hier, die Nubbelverbrennung.
Richtig.
Da wird der Nubbel verbrannt.
Den Ubbel haben sie verbrannt. Das ist wirklich, also purer geht's nicht. Und natürlich, wir müssen nicht drüber reden, dass das einfach, man kann das natürlich. Es gibt Leute, die sagen, das war die beste Rede ever von ihm. Es gibt Leute, die sagen, es geht gar nicht, jemanden so zu demontieren. Aber ich finde, es hatte was Gesundes, weil es hat Gott sei Dank alles sichtbar gemacht. Wirklich alles sichtbar gemacht, wie am Arsch oder wie am Hintern, Entschuldigung, diese Regierung war am Ende des Tages. Das ist sichtbar geworden in 2:30. Ist schon, muss man erstmal machen. Und das Schöne ist.
War auch mal ehrlich. Also ich glaube, es war ehrlich sogar.
Voll. Ja, voll. Ehrlicher geht's nicht. Also wenn du das nicht ehrlich machst, dann er hat sich einmal ehrlich gemacht und er hat, wie soll ich sagen, er hat da einen Klarnamen für verwendet. Das war der Bundeskanzler. Das war nicht Johnny 387 aus Essen, der irgendwie versteckt bei Ex irgendwas postet, sondern das war Olaf, unser Bundeskanzler, der einfach mit Klarnamen abgeledert hat. Also Respekt davor. Also zumindest, wenn man es so sieht. Aber da sind wir beim Thema.
Ja.
Da sind wir beim Thema. Robin Gosens, und das ist etwas gewesen, was mir völlig abgegangen ist, dass der Typ Psychologie studiert hat. Es ist jetzt no big deal, dass jemand Psychologie studiert hat. Ich hatte nur nicht Robin Gosens im Verdacht. Und dass er sich vielleicht dem einen oder anderen Thema mehr beschäftigt, das hätte ich mir denken können. Also wenn man so Interviews mit ihm anguckt, dann merkt man, es ist kein Fußballspieler wie Kingsley Coman zum Beispiel oder wie könnte man da noch zu nehmen? Ich weiß es nicht, fällt mir gerade gar nicht ein. Also er ist auf jeden Fall ein anderer Fußballspieler gewesen, auch vor der Kamera, oder ist es noch, Entschuldigung. Und hat dann im Rahmen einer DFB-Pressekonferenz einfach nochmal aufgearbeitet, wie wichtig er die mentale Gesundheit findet und wie wichtig er es findet, dass es vielleicht mal langsam aufhört, dass Fußballer angegriffen werden im Netz und das Totschlagargument, da sind doch mehr Fußballmillionäre, die müssen sowas doch aushalten, ist doch alles eingepreist. Und wenn sie denn schlecht spielen, dann geht es eben einfach auch in den sozialen Netzwerken richtig rund. Und zwar richtig rund. Und auf eine Art und Weise, die einfach auch nicht nur bitter ist, sondern die ungesund ist. Und er, glaube ich, stellt so ein bisschen auch die These auf, dass das einfach mit Fußballspielern was macht. Dass sie eben nicht Teflon sind und dass es eben nicht so ist, dass, auch wenn sie Millionen verdienen, ja, so what, aber trotzdem sind es Menschen und trotzdem sind das Menschen, die übrigens auch in den sozialen Netzwerken natürlich aktiv sind, weil das heute einfach auch zur Selbstvermarktung mit dazugehört und jeder Fußballspieler pflegt auch seine eigene Community, du kennst das sicher. Und vielleicht da an der Stelle schon mal die erste Frage, wie ist das eigentlich bei Fußballspielern? Die haben teilweise 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Follower und pflegen diese Kanäle auch oder lassen sie pflegen. Kriegen die das alles mit, den Hate, wenn sie schlecht gespielt haben, wenn sie das Tor wieder mal nicht getroffen haben? Berührt die das wirklich so, wie Gosens das augenscheinlich ja festgestellt hat?
Also letztendlich wenn man Robin Gosens aus der Szene ja nimmt, dann muss es ja de facto der Fall sein, weil für ihn war es ja im Grunde nicht nur ein Aufhänger, sondern er ist ja, glaube ich, auch zuletzt sehr, ja, ich weiß nicht, ob man das unglücklich nennen kann, aber sein Wechsel dann, sehr spontaner Wechsel von Union Berlin zurück nach Italien, ich glaube, das hat auch ein paar Wellen geschlagen. Ich denke, das wird auch bei seinem Statement bei der Pressekonferenz mit reingespielt haben. Aber ich bin schon sehr, sehr sicher, dass das bei den Fußballern im Speziellen jetzt in diesem Fall und grundsätzlich bei allen, die in der Öffentlichkeit stehen und bereit sind, aber auch die, ich nenne es mal bewusst, Angriffsfläche zu bieten. Ich bin ja noch quasi ganz alte Schule dahingehend. Ich hatte nicht viele Abonnements, aber ich hatte ein Abonnement der Sportbild früher, also der Printausgabe. Gab ja nun mal damals keine E-Magazine und so weiter. Mhm. Und da gab es ja fast nur die Möglichkeit, als Normalsterblicher seinem Frust freien Lauf zu lassen über die sogenannten Leserbriefe. Und dann musste man auch hoffen, dass die abgedruckt werden. Und so konnte man irgendwo in der Ecke erscheinen und dann wurde halt gesagt, ey, guck mal da, die haben tatsächlich meinen Kommentar abgedruckt. Und mittlerweile ist das natürlich anders, ne? Also mittlerweile kannst du ja sofort Gas geben und vor allen Dingen eben dich in der Anonymität völlig ungehemmt austoben und dann letztendlich auch schikanieren und psychologischen Druck aufbauen. Und das Schöne ist natürlich, dass man, auch wenn man selber in sozialen Medien unterwegs ist, das Schöne ist ja schon, man kriegt in der Regel gute Rückmeldungen. Ob das jetzt eben Form von Likes sind, so klassisch, oder eben auch in Form von Kommentaren. Aber ich denke, man setzt sich schon einem sehr, sehr breiten Jagdgebiet aus, wenn man bereit ist, gewisse Dinge, vor allen Dingen auch private Dinge, in den sozialen Medien eben zu teilen. Und ob das materieller Besitz ist, der dann angegriffen wird, ob das eine Szene aus einem Spiel ist, wo man erfolgreich war, oder auch mal Situationen, wo man nicht erfolgreich war, aber trotzdem Stellung bezieht, ne? Also ne, mit einer Situation, man hat einen entscheidenden Fehler gemacht, man hat eine entscheidende Chance verpasst, entscheidendes Spiel verloren und so weiter. Und man stellt sich ja dann in den sozialen Medien mit einem eigenen Kommentar, tut uns leid, wir haben alles gegeben und ihr habt uns so gut unterstützt etc. Und trotzdem fliegen die Giftpfeile. Und das ist sicherlich für die Athleten, wenn wir mal im Sport bleiben, sicherlich schon eine große Belastung. Ich kenne den einen oder anderen Athleten, der nun mal diese Plattform hat, aber keine Kommentare oder keine Nachrichten zulässt. Da ist natürlich die Frage, okay, ist das auch gut? Das mag jeder für sich selber beantworten. Aber man kann sich ja auf der einen Seite mitteilen, aber man muss ja nicht nur mal die Meinung anderer unbedingt hören müssen oder lesen müssen. Aber ich glaube, es ist gerade diese Anonymität, in der man sich bewegen kann, die ja nutzen halt nun mal viele, um leider beleidigende Kommentare abzugeben oder auch ihrem Unmut dann leider sehr freien Lauf zu lassen. Weil es ging ja bei der Stellungnahme von Robin Gosens unter anderem eben auch um Androhung von körperlichen Auseinandersetzungen, ne? Oder teilweise auch die Androhung, Mordandrohungen und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon, geht deutlich zu weit. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wer diese Plattform nun mal nutzt und auch die Plattform dann bietet, der muss entweder geschult sein oder aber letztendlich die mediale Kompetenz komplett abgeben.
Also ich hatte das ein oder andere Mal solche Situationen, wo ich so die ganze Wucht des Netzes beziehungsweise dann auch der Verlängerung in die Realität mitbekommen habe. Und das waren eigentlich mehr oder weniger Zufälle. Es war einmal mit einem sehr engen Freund von mir, der ehemalige Spitzenpolitiker war, der aus gesundheitlichen Gründen sich dann auch verabschiedet hat aus der Politik und darüber auch ein Buch geschrieben hat, weil er da sehr, sehr krank geworden ist und weil er einfach jemand ist, der sich die Dinge schon auch zu Herzen nimmt. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann einfach auch auf den Magen oder beziehungsweise den Darm geschlagen. Und kann darüber auch sprechen, weil er darüber ein Buch geschrieben hat. Und unter anderem taucht sowas dann eben einfach auch im Buch auf, wo er sehr ehrlich mit sich war. Und unter anderem sind natürlich auch da Presse und auch soziale Netzwerke für verantwortlich. Also man macht sich nicht unbedingt so eine Vorstellung davon, wie heftig das ist. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir irgendwann mal essen waren. Ich weiß nicht, ob das, meines Wissens nach seiner Erkrankung. Und wir waren da in einem Lokal und plötzlich brüllt jemand, es war im Sommer, von der Terrasse runter: Da gehen sie weg, die beiden Schwulis. Auf eine ganz perfide, komische Art und Weise. Die saßen die ganze Zeit da, hätten ja auch mal an den Tisch kommen können. Und dann habe ich gesagt: Warte mal, kleinen Moment, ich muss mal zurückgehen, ich hau den jetzt einfach aufs Maul. Also ich bin normalerweise so überhaupt gar nicht drauf. Aber ich war so angefasst, weil ich gedacht habe: So, hä, das ist ein Freund. Mir ist das total egal, aber das ging ja in seine Richtung, weil mich kannten die überhaupt gar nicht. Und da sind so viele in diesem Satz, sind so viele Dinge drin, die einfach nicht gehen. Mal fernab von der Situation zwischen mir und ihm, was einfach eine enge Freundschaft ist. Aber dieses Diskriminierende, das hatte, und dieser ganze Hate, das ist schon was, wenn du das partiell mitbekommst, wo du schon nachdenklich wirst. Und wo du dann auch relativ klar bist und sagst: Nee, wir müssen ein Stück weit auch mal so dieses große Stoppschild auspacken, wenn es um die sozialen Netzwerke geht. Und Fußballspieler, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind eben kein Freiwild und das ist kein rechtsfreier Raum. So ist das nun mal nicht. Man mag natürlich die Frage stellen dürfen, ist es sinnvoll, wenn Robert Habeck 500 Leute angezeigt hat, eine Strafanzeige gestellt hat und über mehrere Jahre macht das jetzt alles Sinn? Und ich weiß, dass es im Bundestag eine eigene, mehr oder weniger Polizeistation gibt, wo du sofort auch Leute anzeigen kannst. Also früher habe ich gedacht, das ist alles too much. Heute denke ich, ja, es ist total in Ordnung. Mach das doch einfach, weil da einfach zuzugucken, wie Menschen an einen digitalen Pranger gestellt werden, wie man auf die, du hast es gerade eben angesprochen, wie man auf zutiefst persönliche Dinge schlägt, das kann nicht sein. Und das ist auch de facto was, wo ich nicht nur deshalb große Schwierigkeiten habe, weil es so viel Hass ist, sondern weil es einfach auch was mit Menschen macht und weil es auch was dann am Ende mit der mentalen Gesundheit macht. Und da kann mir einer erzählen, was er will. Ich glaube, es sind nicht so viele Menschen mit einer Teflonschicht ausgestattet innen, wo das dann einfach egal ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht schon mehr oder weniger mit allen nach Hause. Und ich habe immer große Angst davor, dass dann wirklich mal irgendwann was passiert. Und das ist ja auch oft, das ist ja immer mal wieder regelmäßig der Fall, dass Menschen auch in der Öffentlichkeit nicht damit klarkommen. Und in der Öffentlichkeit zu stehen, das ist ein selbstgewählter Weg, meistens zumindest. Und da gibt es auch von Seiten der Presse oftmals so dieses Argument: Naja, es ist ja eine Person öffentlichen Lebens. Was heißt das denn? Heißt das, dass wir dann einfach zum Abschluss freigegeben sind? Wenn wir das denn sind? Und wer bestimmt denn das? Was ist denn eine Person des öffentlichen Lebens? Wo ist denn, ab wann ist man das denn? Brauchst du oder kriegst du einen Orden für und dann bist du es? Oder? Also ich finde es alles ganz schön krude und ich weiß nicht, ob wir da so weiter einfach mitgehen können. Wie denkst du?
Ich denke nicht, dass man das einfach so mitgehen kann. Ich setze auch Ich meine, die sozialen Medien arbeiten ja schon letztendlich mit Filtersystemen. Wie diese Filter oder wie der Algorithmus dieser Filter ist, da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drauf einzugehen, weil manchmal denkt man, ja, das hätte doch eigentlich gelöscht werden müssen, sondern so ein Kommentar kann doch da nicht stehen bleiben. Ich glaube aber, dass halt noch sehr viel Mensch oder manuelle menschliche Fähigkeiten hinter diesen Filtern noch stehen und es dann unheimlich schwierig ist zu sagen, okay, ist das jetzt ein persönlicher oder diskriminierender Angriff oder ist das freie Meinung? Und wenn das ein Mensch jedes Mal entscheiden muss, ist es halt schwierig, weil ein Mensch entscheidet das auch emotional. Ich gehe davon aus, dass sobald diese Themen eben künstliche Intelligenz und wenn die auch wirklich sehr rigoros und eben algorithmisch trainiert werden, dass dann letztendlich diese Filtersysteme viel, viel besser werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so weit gehen wird, dass letztendlich jemand, der anfängt, einen Kommentar zu schreiben, im Grunde schon parallel beim Schreiben gefiltert wird. Und in dem Moment, wo der Punkt gesetzt wird, also final das Ding abgeschickt werden soll, wird der Kommentar schon rausgezogen. Also der erscheint gar nicht. Soweit wird es sicherlich meiner Meinung nach kommen, weil natürlich ist es so, die sozialen Netzwerke, die leben ja auch davon, dass sie polarisieren. Grundsätzlich glaube ich, jede Medienlandschaft lebt davon zu polarisieren. Aber es gibt nun mal gewisse Dinge, wo wir, und da bin ich schon ein bisschen Romantiker und setze da auf die innere Hygiene, dass einfach die sozialen Plattformen dann wirklich auch ein guter Ort sein wollen. Also ein Ort, wo man wirklich eben auch respektvoll miteinander umgeht oder zumindest die Möglichkeit hat, auch respektvoll miteinander umgehen zu können. Wird immer schwarze Schafe geben, brauchen wir nicht drüber sprechen, je nachdem, wer auch das soziale Netzwerk führt. Und aber da wird sicherlich was geben. Bis dahin bin ich schon der Meinung, dass man sich eben tatsächlich nicht alles gefallen lassen sollte und dagegen vorgehen sollte. Und sei es nur, um ein Exempel zu statuieren. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, dass man irgendeine Frau, die ein Meme über die Politiker unseres Landes verteilt, wo dann auf einmal die Bude gestürmt wird. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil ich glaube, die Meme-Landschaft ist schon irgendwo fast auch etabliert. Und ich glaube, da muss man schon auch irgendwo, früher waren es die Karikaturen oder Comics und so weiter. Satire nannte sich das. Und Memes sind nichts anderes als ein Stück weit Satire. Also ich glaube, da muss man schon drüber. Wenn aber natürlich Satire so weit geht, dass jemand eben diskriminiert wird, Sprechblase und da wird irgendwas in den Mund gelegt, was einfach einen persönlichen Angriff darstellt. Das sowas nicht. Ne, aber ansonsten glaube ich, Memes muss man schon zulassen. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man da wirklich vorgeht, dass man alles, was rechtlich möglich ist, durchsetzt, um sich selber zu schützen, aber auch um ganz platt formuliert die Plattform auch zu schützen. Weil in diese Plattform werden unsere Kinder kommen, in diese Plattform werden deren Kinder, wenn sie welche bekommen, eintreten. Es werden sehr viele Menschen eintreten, was man sich ja heutzutage kaum vorstellen kann. Und das ist eine hohe Anzahl, die noch gar keinen Internetzugang haben. Die werden demnächst in diese Plattform reinkommen. Und ich denke, es ist auch irgendwo unsere Pflicht, eben diese Plattform respektvoll zu schmücken. Und deshalb bin ich ganz klar bei Meldesystemen, rechtliche Meldesysteme oder eben dann, dass beleidigende oder gefährdende Inhalte gemeldet werden können und dann letztendlich auch gelöscht werden. Also das erwarte ich einfach von X, von Instagram, von Facebook, von TikTok etc.
Ja, ich bin komplett bei dir. Ich war relativ wenig in den letzten Monaten auf TikTok und habe mir das jetzt mal wirklich mal genau angeguckt. Und erschreckend ist, mal abgesehen von Hate und von Anonymität und von rechtsfreiem Raum und so weiter, wobei das, was ich jetzt sagen will, geht schon in die Richtung. Es ist schon verrückt, dass TikTok inzwischen, und das sagen auch Wissenschaftler, Social-Media-Experten und so weiter, dass das ein Raum geworden ist für eine hohe Anzahl von Faschismus-Botschaften, die da abgesendet werden. Gerade junge Zielgruppen werden mit wirklich faschistischen Gedankengut bespielt, was mir so auf diese konzentrierte Art überhaupt nicht bewusst war. Wo eine AfD zum Beispiel, jetzt werden wir wieder politisch, wir haben politisch begonnen und jetzt gibt's wieder den Bogen, wo eine AfD wirklich ganz gezielt mit einem sehr perfiden Netzwerk an Meinungsmachern und so weiter unterwegs ist, natürlich auch mit einem eigenen Newsroom. Ich glaube, das habe ich jetzt auch mal gedroppt hier im Podcast, wo eine Welt entsteht. Ich weiß nicht, ob du da drin bist, also in dieser Welt von außen, und hast dir das mal angeguckt. Das ist schon bemerkenswert im negativen Sinn. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Und das ist wirklich ein Sound, und da brauchst du nicht lange zu suchen, der ist erschreckend. Und das, was Robin Gosens angesprochen hat, geht genau in diese Richtung. Und ich glaube, er hat wahrscheinlich das jetzt gar nicht so richtig vor Augen gehabt, sondern ging ihm, glaube ich, wirklich so um das öffentliche Bashen von Fußballspielern. Und vielleicht auch von Teilen von Mannschaften und so weiter, wo er einfach sehr, sehr, sehr stark emotionalisiert wird. Fußball ist ein emotionales Thema, wahrscheinlich ein rein emotionales Thema. Sportlich kann man da sowieso drüber streiten. Und wenn es dann aber wirklich in die Tiefen geht, dann stellst du fest, es ist nicht nur Hass, es ist wirklich einfach auch Propaganda, die da passiert. Es ist auch wirklich, wenn wir nicht aufpassen, ist das etwas, was uns, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon auch was mit mir gemacht hat. Ich bin nicht so schnell aus der Fassung zu bringen, aber mich hat es aus der Fassung gebracht, weil ich gedacht habe, wenn ich mir vorstelle, dass junge Leute, mit denen ich zu tun habe, auch, und sie tun das, ja, sie nutzen ja TikTok, sich davon berieseln lassen, dann macht das was mit denen. Wenn ich mir vorstelle, dass die nicht differenzieren können, dann macht das was mit denen. Dann macht das was auch mit ihrer mentalen Gesundheit. Das macht dann auch was mit der mentalen Gesundheit ihres Umfelds. Das macht dann auch was mit der mentalen Gesundheit ihrer Eltern, ihrer Verwandtschaft und so weiter. Also da bohrt sich etwas sehr, sehr, sehr Ungesundes in unsere Gesellschaft rein, um das jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, das einfach ungesund ist, wirklich ungesund ist. Und das ist etwas, was mich traurig macht, das ist das, was mich fassungslos macht und wo ich jemandem wie Robin Gosens wirklich dankbar bin, weil ich lange nicht mehr, du weißt, ich bereite mich immer auf den Podcast intensiv vor und versuche dann einfach auch mal so wirklich allumfassend mal da reinzugucken und hier reinzugucken. Und dazu gehört natürlich bei so einem Thema auch nochmal so ein Fresh-Up zu machen und mich mal sehr, sehr tief reinzuwühlen, auch mit Hilfe meiner AgenturkollegInnen, die mich da auch dann nochmal reingeholt haben. Ich bin noch nicht beim Darknet zum Beispiel. Ich bin noch nicht bei Ausuferungen der in Anführungsstrichen sozialen Netzwerke, die wirklich kriminell sind. Die gibt es. Die sind da. Die sind einfach da. Und wir reden immer von Facebook, wir reden immer von Instagram. Das ist alles Kinderkacke. Das ist Pillepalle-Zeug. Du bist sehr, sehr schnell, wenn du willst, bist du in einem Bereich, der nicht nur rechtlich ein Problem ist, sondern der für die mentale Gesundheit elementar beschissen ist. Und das finde ich erschreckend. Und da geht's auch in deine Richtung eigentlich, wo ich denke, Es müssen Regeln gefunden werden, wie wir fernab von Algorithmen, wo sowas unterbunden wird und auf Stichworte, sondern wir brauchen, glaube ich, da viel mehr Stringenz, um dagegen zu wirken.
Nee, ich glaube, wir brauchen wie so eine Art Polizei in den sozialen Medien, also die wirklich patrouilliert. Und das kann am Ende natürlich nur eine KI sein, weil es einfach eine viel zu große Fläche ist, die man sozusagen eben menschlich gar nicht beackern kann, sondern das muss instrumentalisiert werden, das muss systematisch eben gefiltert werden. Und du hast vorhin das Darknet angesprochen. Ich meine, das ist ja schon irgendwo wie Untergrund. Also das ist ja schon, das ist, sind dann in Relation betrachtet zu Facebook und X oder eben ehemals Twitter, Instagram, TikTok-Nutzern, ist das ja eine kleine Gruppe. Da kannst du ja sagen, die gibt's ja in der echten Welt auch. Es gibt nun mal Verbrecher, es gibt nun mal Leute, die in der Dunkelheit agieren und so weiter. Deshalb kann man das Darknet letztendlich dann schon als kleine Kohorte vielleicht abspeichern. Aber TikTok ist vor allen Dingen von der Durchdringung dieser Plattform her, ist TikTok natürlich, also wirklich wie ein Virus, hat es sich verbreitet. Und was natürlich immer gefährlich ist für junge Menschen, für naive Menschen, und naive Menschen können auch sehr alte Menschen sein, aber vor allen Dingen auch für heranwachsende Jugendliche, ist ja, dass je nachdem, wie das Elternhaus gestrickt ist, aber also der gemeine Jugendliche und der gemeine naive Mensch, und damit meine ich jetzt nicht dumm, sondern einfach gutgläubig auch, der wird ja so groß, dass er sagt, wenn etwas verboten ist, dann wird es geahndet. So, jetzt siehst du irgendwelche Propaganda-Posts auf TikTok oder irgendwelche Hasskommentare. So, dann denkst du dir, oh, das ist doch falsch. Das gehört doch hier nicht hin. Und wie es nun mal so ist, das ist immer auch bei Nacktfotos so, die du das erste Mal als Jugendlicher siehst, ne? Du schlägst die Seite sofort zu und dann guckst du aber irgendwann doch noch mal kurz drauf, ne? Weil du dir denkst, meine Güte, sind die echt? Und so ist das natürlich dann auch mit diesen Kommentaren und mit diesen Videos. Du denkst dir, okay, das ist bestimmt gelöscht worden. Und dann guckst du da wieder rein und siehst, nee, das ist sogar geliked worden. Da ist noch ein Kommentar dran gekommen. Da ist auf den Hasskommentar geantwortet worden. Und dann denkst du dir, Moment, dann ist das vielleicht gar nicht falsch. Und so wirst du eigentlich mit dieser Thematik groß. Und wir haben ja hier schon mehrfach, einige werden jetzt sagen, nein, jetzt hör auf, komm nicht wieder mit deinen Bildschirmzeiten. Aber wir haben ja die Bildschirmzeiten hier in verschiedenen Folgen beleuchtet. Und die Bildschirmzeiten nehmen nicht nur zu, insgesamt, sondern sie nehmen vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken zu. Das heißt, für viele ist das der, neben der Schule vielleicht, und die dann nicht mehr in der Schule sind, der einzige Bildungskanal.
Ja.
Der einzige Weiterbildungskanal.
Ja.
Der einzige Entwicklungskanal. Sowohl empathisch, als auch sozial, als auch mental, als politisch, sportlich, egal was. Modisch. Ja. Und das ist natürlich schon groß. Also es ist ein Riesenthema. Und deshalb finde ich halt, können wir auch diese Aufgabe, auch wenn die Plattformunternehmen natürlich schon dafür verantwortlich sind, was sie dort anbieten, aber sie sind natürlich rein rechtlich, und das wissen ja auch viele gar nicht, sie sind nicht für die Inhalte verantwortlich. Sondern sie bieten dir im Grunde nur eine Blase, bleiben wir mal beim Comic, eine leere Blase, und du darfst in diese Blase was reinschreiben. Und wenn du jemanden beleidigen willst, beleidigst du die Person. Und wenn du jemanden bedrohen willst, bedrohst du diese Person. So, und deshalb sind wir natürlich schon in erster Linie eben auch verantwortlich dafür, tatsächlich diese Plattformen eben zu strukturieren. Und deshalb finde ich es schon auch wichtig, wenn man dann beispielsweise merkt, man folgt jemandem, einem Fußballer, einer Sängerin, einer Schauspielerin, einem Politiker, einer Partei, Und man merkt, da wird geschossen. Und zwar und nicht nur unter der Gürtellinie, sondern sehr persönlich und auch eben gezielt, um jemandem wirklich weh zu tun. Und ich finde, dann muss man, wenn man sich damit beschäftigt, da muss man dann auf Farbe bekennen. Also entweder dann eben rigoros melden oder eben darauf antworten und sagen, pass mal auf, ne? Das geht einfach nicht. Weil gemeinsam können wir schon unheimlich großen Druck auf diese, ich sag mal bewusst Minderheit, ne? Man hat manchmal das Gefühl, das ist gar nicht so klein, diese Gruppe, die da rumhatet. Aber ich sag trotzdem mal bewusst Minderheit. Kann man schon meiner Meinung nach einwirken, aber man muss halt schon im Rahmen dieser Schwarmintelligenz dann auch als Schwarm auftreten und den jeweiligen Personen, auch wenn sie dann anonym auftreten, einfach sich gegenstellen. Es gibt ja so ein paar Initiativen, die so digitale Zivilcourage fördern und auch internationale Bewegungen. Aber auch das sind natürlich im Verhältnis auch kleine Gruppen. Und da ist halt schon jeder gefragt. Also ich kommentiere gerne, oder besser gesagt, wenn ich was kommentiere, dann mache ich das halt immer mit meinem Namen, ne? Es gibt keinen fünften, sechsten Alias, sondern man muss halt Farbe bekennen. Und man muss vor allen Dingen natürlich sich im Klaren darüber sein, wenn man etwas als Content anbietet, und egal was das ist, ob das jetzt fußballerischer Content ist, wissenschaftlicher, medizinischer oder politischer, man wird halt immer kontroverse Ansichten haben. Und die muss man auch zulassen, aber es muss halt irgendwo sachlich bleiben, es muss höflich bleiben, es muss auf einer respektvollen Ebene bleiben, weil dann, finde ich, kann man sich auch austauschen. Ich habe ganz banales Beispiel, ich habe ein Video mal, ich habe ein Interview gegeben für einen YouTube-Kanal und da habe ich eine Studie vorgestellt, da ging es um Kreuzbandrisse. Und in dieser Studie, die 2018 in Luxemburg erstellt wurde, ging es darum, dass es unheimlich schwer ist für junge Fußballer und Fußballerinnen, die sich im Kindesalter oder im Jugendalter eine Kreuzbandverletzung zuziehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Athleten später Profis werden. Und völlig egal, jetzt mal in der Tiefe, worum es da konkret ging. Und dann hat diese Arbeitsgruppe, die diese Studie erstellt hat, sich mal die Mühe gemacht und hat sich 2019, also ein paar Monate nach der Studie, haben die sich hingesetzt und haben gesagt, lass uns doch mal die 5 größten Ligen nehmen, also in Europa, England, Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland. Und lass uns doch mal für den Stand 2019 in diesen Ligen einmal gucken, retrospektiv, wie viele Spieler, die in diesen Ligen spielen, zum Zeitpunkt der Statistik, die die dann erstellt haben, anhand ihrer Studie, die sie vorher erstellt haben, wie viele hatten davon im Kindes- und Jugendalter einen Kreuzbandriss? Das haben die versucht rauszufinden. Und dann sind die bei ihrer Statistik, bei ihrer Recherche, haben die keinen Spieler gefunden, der im Jugendalter einen Kreuzbandriss hatte und zum Zeitpunkt 2019 Profi damit geworden ist. Also mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, Profi zu werden, wenn du dich im Jugendalter am Kreuzband verletzt, in den 5 größten Ligen, lag bei 0. So, und dann habe ich diese Studie und damit einhergehend die Statistik, die sich die Kollegen versucht haben herzuleiten, habe ich in diesem Interview vorgestellt. Daraus ist so ein kleiner Schnipsel entstanden, nennt man, glaube ich, Reel heutzutage oder Shorts. Und dann ist das in die sozialen Medien verschickt worden. So, und da waren unheimlich viele Kommentare dabei und auch Likes dabei und so weiter, die positiv waren. Ne? Und, oh, hätte ich nie gedacht und das ist ja verrückt. Und bei mir ging es halt darum, und das war auch das Thema dieser Studie, dass man darauf aufmerksam machen wollte, dass die Rehabilitation nach einer Kreuzbandverletzung halt unheimlich wichtig ist. Und wenn in der Rehabilitation eben nicht unter hochklassigen Bedingungen gearbeitet wird, ist es nun mal echt schwierig für diese Athleten, wenn die sich in jungen Jahren verletzen, eben Profis zu werden. So, und dann kamen aber natürlich auch Kommentare nach dem Motto, ja, so kann man doch keine Statistik machen, das ist ja völliger Bullshit. Was ist denn mit Granit Xhaka? Ja, oder was ist mit Roberto Baggio? Die Alten unter uns werden sich an diesen wunderbaren italienischen Fußballer erinnern. So, was will ich mit diesen beiden Namen sagen? Roberto Baggio und Granit Xhaka hatten in ihrer Jugend einen Kreuzbandriss und haben es trotzdem in eine dieser 5 Top-Ligen geschafft. 2019 war aber Roberto Baggio nicht in einer dieser 5 Top-Ligen. Der hat dann damals nicht mehr gespielt. Und Granit Xhaka allerdings schon. Aber was heißt das? Ja, der ist den Kollegen einfach untergegangen. So, aber das war einer. Roberto Baggio war einer von vielen, die einen Kreuzbandriss hatten und es aber nicht geschafft haben. Und statt aber letztendlich immer noch darüber nachzudenken, wie verrückt eigentlich diese Studie war, hat man sich an diesen Einhörnern in den sozialen Medien so aufgegeilt, hätte ich fast gesagt, Verzeihung, aber so entlang gerobbt, dass es hieß, ja, aber die Studie ist doch scheiße. Nur weil man einen doch nicht erwischt hat. Ich meine, das Schöne ist, dass Granit Xhaka es ja geschafft hat, ne? Und Leverkusen zur ersten deutschen Meisterschaft geführt hat. Also wenn der Kerl es nicht geschafft hätte, dann weiß ich nicht, ob Leverkusen Meister geworden wäre, weil es ja meiner Meinung nach sportlich ein ganz, ganz großer Baustein gewesen. Und aber was ich damit sagen will, deshalb habe ich ein bisschen ausgeholt, letztendlich geht's halt für einige da draußen einfach darum, trotzdem anzugreifen. Völlig egal, ob es inhaltlich, sachlich stimmig ist, weil der Mensch, den du eventuell damit angreifst, den sehen die gar nicht. Die sehen letztendlich mehr oder weniger eine Figur. Die sehen den Fußballer, und du hast ganz am Anfang gesagt, wenn du jemanden aus dem Show- oder Sportbusiness angreifst, dann, und diese Person wehrt sich, dann heißt es immer, ja, du wirst doch gut bezahlt. Ja, das ist doch kein Argument. Ist doch kein Argument, dass jemand gut bezahlt wird, weil am Ende wird die Person ja deshalb gut bezahlt, weil die Nachfrage da ist, weil wir in die Stadien gehen, weil wir Konzertkarten kaufen, weil wir Lieder runterladen und so weiter. Und deshalb wird dann meistens nicht der Mensch gesehen, meiner Meinung nach, sondern es wird letztendlich eine Figur gesehen. Und deshalb heißt es dann mitunter, ja, da können wir ruhig mal ein bisschen Shit abladen.
Absolut richtig, was du sagst, und es ist, also ich hatte von der Studie gehört, ich finde aber auch, was es gibt überhaupt gar keinen, also wer sind denn Menschen, dass sie alles in Frage stellen, dass sie, wenn ihnen irgendwas auffällt, dann draufhauen, unkontrolliert. Was ist denn, wenn man, keine Ahnung, wenn man in einem, klassisches Beispiel, wir gehen zum Fußball zurück. Wenn du dir mal die Situation vor Augen hältst, dass in den sozialen Netzwerken tobt es, ja, da werden Manager angegriffen, da werden Präsidenten angegriffen, Vorstände angegriffen, Sportdirektoren angegriffen und so weiter, auf übelste Art und Weise. Dann gehst du ins Stadion und dann sitzen in irgendwelchen Blöcken sitzen Präsidenten und Verantwortliche und so weiter, die sitzen da. Da ist kein Mensch drumrum, der auch nur ein Wort verliert. Der sich traut, hinzugehen und zu sagen, so und so, raus. Oder gehen Sie einfach nach Hause. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Existiert oftmals einfach nicht. Was passiert ist, dass viele Mutige dann irgendwo in der Südkurve stehen oder Nordkurve oder you name it, wo die Fans eben stehen. da dann auf die Barrikaden gehen und Banner runterlassen und weiß der Geier? Werden Sie aber mit diesen Menschen, die Sie angreifen, direkt konfrontiert? Schweigen im Walde. Es hat also dieses Schützengraben-Mentalität, nenne ich das immer, wo du dann irgendwo aus der Deckung raus feuerst. Und das ist nicht nur verletzend, sondern das ist auch noch stinkefeige. Also dann denke ich, ja, dann steh doch auf und sag das doch einfach mal. Und ich weiß, es gibt Menschen, die klingeln dann bei, die finden raus, wer das war, und klingeln dann bei solchen Leuten. Oder die Polizei klingelt dann bei solchen Leuten. Das ist das Lustigste überhaupt, wenn es nämlich eine Anzeige gibt. Und dann werden die mitgenommen. Und dann werden die erstmal, weil das Strafanzeigen meistens sind, und dann werden die erstmal darum gebeten, mal so ein Statement abzugeben. Da wird es dann aber plötzlich sehr, sehr leise. Und das ist so eine Qualität von Auseinandersetzung. Ich habe nichts gegen Auseinandersetzung, ich habe nichts gegen Kritik, ich habe nichts dagegen, dass man kontrovers miteinander diskutiert und auch hart in der Sache miteinander diskutiert. Aber dann muss man eben einfach auch dazu stehen. Und dann muss man eben einfach auch Farbe bekennen. Und was von meinem Dafürhalten nicht sein kann, ist genau diese Anonymität, die Schützengräben und so weiter, die bringen uns, glaube ich, in Teufelsküche. Und ich habe auch wirklich große Sehnsucht danach, dass da Dinge einfach wirklich viel härter bestraft werden. Vielleicht sind wir einfach auch so, dass wir die harten Strafen brauchen. Dass zum Beispiel einfach ein diskriminierender Post einfach mal mit 10.000 Euro geahndet wird. Und wenn du das nicht zahlen kannst, dann sitzt du es halt einfach ab.
Genau.
So. Und inzwischen.
Das würde unheimlichen Effekt haben. Das würde sich verbreiten wie ein Virus. Nächster Virus.
Genau. Oder erinnerst du dich noch daran, was haben wir, gerade Ärzte, diese ganze Corona-Geschichte, ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, aber es gab irgendwann Ärzte, die das alles nicht in Frage gestellt haben, aber kritisch gesehen haben. Wenn du das öffentlich gemacht hast, dann war der Corona-Pranger aber ganz klar, an den haben sie dich gehängt. Und heute sind genau die dich an den Pranger gehängt haben, sind die, die sagen, ach, das war doch alles nichts, das war alles Quatsch, das ist doch, ich gehe ins Büro, wenn ich einen Schnupfen habe, ich mache doch keinen Test mehr. Das ist krass und ich bin einfach wirklich safe davon überzeugt, ich komme nochmal drauf zurück, ich bin jemand, der keine Verbote braucht, um in einer besseren Welt zu leben. Ich finde auch, es gibt Parteien, die sie haben auch schon den Stempel als Verbotspartei. Aber ich glaube, vielleicht tut's uns dann, Menschen sind nun mal so, dass sie müssen dann irgendwie Regeln bekommen, die dann auch so hart sind, dass vielleicht einfach über diesen Hebel dann Veränderung stattfindet. Weil so, und da bin ich wieder bei Robin Gosens, kann es nicht sein. Es kann und darf so nicht sein.
Nee. Und ich glaube, auch das Thema gehört wie so zwei, drei andere Themen auch in die Unterrichtsfächer. Ne? Also ich sage mal so ein Kurs digitale Ethik oder Medienkompetenz. Weil wir müssen uns einfach über die Rolle der sozialen Netzwerke im Klaren sein. Das wird etwas, dieses Rad können wir nicht mehr zurückdrehen. Im Gegenteil, das Rad wird eher immer größer und teilweise auch eben schwungvoller. Und deshalb muss es, denke ich, einfach auch auf die Lehrpläne. Und ich glaube auch, dass man unheimlich viel, also die Kinder und Jugendlichen, die dieses Unterrichtsfach hätten, bleiben wir mal bei digitaler Ethik und Medienkompetenz, die würden das auch feiern, weil du kannst interaktiv, du kannst sagen, so, holt mal eure Handys raus, wir gehen jetzt mal auf folgenden Post. So, und dann schmeißt du den an den Bildschirm, dass es alle groß sehen schreiben wir im Namen der Klasse 8b oder im Namen der Klasse 11a oder was auch immer, schreiben wir Folgendes dazu. Du bist interaktiv und gleichzeitig versuchst du zumindest so ein bisschen gut und böse, gut und schlecht und eben vielleicht respektvoll und respektlos aktiv zu coachen. Und das würde sicherlich auch helfen, um eben diese Plattformen von uns, den Konsumenten, eben begehbarer zu machen.
Nehmen wir mit in die Nacht, in den Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und danke dir sehr für eine ausführliche Folge. Beginnend bei Fußball, schließend in der Schule. Was kann es Besseres geben? Wir hören uns nächste Woche wieder, lieber Burek, dann zu einem krassen Thema. Da geht es um die Jugend und um Menschen, die sehr belastet sind und einer Studie, die ganz schön viel aussagt und die uns, die so ein bisschen untergegangen ist in den Medien und die mich sehr beschäftigt hat in jedem Fall.
Danke sehr, mein Lieber. Wir sehen uns. Eine schöne Woche. Viel Erfolg.
Und dir auch.
Bleibt sauber auf TikTok.
Genau. TikTok. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.